Ach, du zeichnest jetzt schon auf, oder?
Ich hab direkt mal auf Record gedrückt.
Lass mal raushauen.
Willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast Deep Talk. Einmal im Monat treffe ich mich hier mit zwei anderen Working Dads und wir reden ja wirklich über alles, was uns als Väter gerade so beschäftigt. Mit dabei ist auch dieses Mal wieder Stammgast Benjamin Achenbach, HR-Chef beim Food-Startup Just Spices und Papa von drei Kindern. Außerdem auch Stammgast Roman Geider, Division Manager Europe bei Mitsubishi Electric und Papa von Zwillingen. Ja, und natürlich ich, heute ein bisschen verschnupft und verhustet, bitte um Nachsicht. Ich bin Marius, ich bin als Unternehmer in zwei Firmen aktiv und Papa von zwei Jungs. Und ja, schön, dass du mit dabei bist, freue ich mich sehr drüber. In dieser Folge war irgendwie vieles anders als üblich. Normalerweise ist es immer so, dass ich den beiden, dem Roman und dem Benjamin, im Vorfeld des Podcasts ein paar Themenvorschläge schicke und wir stimmen uns kurz darüber ab, worüber wir reden wollen. Das hat dieses Mal aber überhaupt nicht geklappt von meiner Seite. Ich habe es einfach nicht richtig hingekriegt, zeitlich den beiden frühzeitig was zuzuschicken. Und dann dachte ich mir so am Abend vorher, hey Marius, genau das ist doch eigentlich ein Thema. Und das habe ich den beiden dann vorgeschlagen. Hey, lass uns darüber reden. Wie ist das, wenn man an sein persönliches Limit kommt, wenn man dem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht wird und irgendwie das Gefühl hat, gerade wird alles zu viel. Und zugegeben, ich habe es den beiden mit einem kleinen schlechten Gewissen zugeschickt, aber witzigerweise kamen sofort zwei Antworten in Messenger, so ping ping, ey Marius, mega Thema, genauso geht's mir auch gerade. Ja, und damit stand der Schwerpunkt für diese Folge dann auch fest, die eigenen Grenzen erleben. Wir sprechen darüber, wie es sich für uns anfühlt, wenn scheinbar alles zu viel wird. Wir reden über Momente in unserem Leben, in denen wir definitiv an unser eigenes Limit gekommen sind, aber auch wie wir heute damit umgehen und was wir machen, um eben nicht mehr in diese Überlastung zu kommen. Außerdem, und das ist für mich sehr, sehr spannend gewesen im Podcast, reden wir darüber, warum gerade Führungskräfte und Manager den eigenen Struggle, also Momente der, Achtung Anführungszeichen, Schwäche, zeigen sollten. Und wir reden auch darüber, warum wir als Working Dads aufhören müssen, ständig ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, und dann am Ende gibt es noch einen kleinen Rant von Roman, der mir den Begriff moderne Väter um die Ohren haut. Sehr, sehr cool, lohnt sich also auf jeden Fall wieder bis zum Ende dran zu bleiben. Eine Sache noch, bevor es losgeht. Es ging in unserem Gespräch, das wirst du hören, viel um das Thema Perfektion, Anspruch und die Botschaft sei echt und hör auf damit, etwas vorzuspielen. Ich habe mich deshalb dazu entschieden, in dieser Folge explizit nicht zu schneiden und unser Gespräch mit allen Äs, Ös und kleinen Versprechern so zu veröffentlichen, wie wir es geführt haben, weil ich glaube, das wird dem Thema und dem Inhalt am besten gerecht. Also, lass dich drauf ein, entspann dich, genieß das Gespräch und ich hoffe, du nimmst das mit für dich. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein in die Folge. Viel Spaß mit Working Dad Podcast Deep Talk. Sehr geil. Lass uns doch mal ein Check-in machen, weil wir, glaube ich, alle drei ganz, ganz gut was zu erzählen haben. Benny, magst du anfangen? Du hast ja wirklich tagesaktuell was zu berichten und auch ein paar harte Stunden im Knochen. Und trotzdem sehe ich dich hier auf dem Bildschirm recht frisch, muss ich sagen.
Der Schein trügt, ey. Nein, das war interessant auf jeden Fall, die letzten 12 Stunden. Ich meine, nichts ahnt irgendwie 20.30 Uhr. Wir haben noch zu Abend gegessen und dann war es so, dass wir mit unserer ältesten Tochter, also Kascha, dann ins Krankenhaus gefahren ist. Die hatte irgendwie eine Entzündung, hat sich ausgestellt und die schmerzhaft war und dann war die Situation, dass ich, was auch nicht so häufig vorkommt, mit den beiden Kleinsten, anderthalb und dreieinhalb, dann alleine war und könnt ihr euch vorstellen, die waren so aufgeregt, dass sie keine Lust hatten zu schlafen. Irgendwann um 10:30 kam dann meine Frau zurück aus dem Krankenhaus und da war zumindest irgendwie alles okay soweit, dass wir klar waren, was wir machen müssen. Ich war im Bett um 1 und ich bin aufgestanden um 5:45 heute wieder.
Wow.
Ja, ja, und das, was Roman sagte, heute früh dann auch noch überrascht werden von dem Hardcore-Regen, habe ich meine Regensachen mir komplett angezogen, die Kleinste in die Kita gebracht und mit dem Fahrrad zur Arbeit gedüst tatsächlich. Und jetzt sitze ich hier im Konferenzraum und ja, spreche mit euch. Mal gucken, was wir so besprechen alles.
Ja, das findet ihr nicht auch, dass man so... Als Familie hat man ja oft so einen Tagesablauf, das habe ich im Vorgespräch eben schon gesagt, der ist so, sag ich mal, so sehr eng kalkuliert. Ne? Der ist oft so mit Kaugummi und Spucke zusammengebaut, dass er einigermaßen hält. Und was man ja überhaupt nicht möchte, sind so diese Unwägbarkeiten. Und Benny, sowas wie das Kind muss abends um 8 Uhr noch ins Krankenhaus, die beiden Kleinen sind vor Aufregung wach, können nicht pennen. Das sind ja genau die Sachen, die man irgendwie überhaupt nicht brauchen kann, ne? Auch wenn sie natürlich jetzt nicht vorhersehbar sind, aber die hauen einen ja auch irgendwie total aus der Bahn, oder?
Ja, voll. Vor allem, wenn der Tag irgendwie schon auch herausfordernd an sich war, ne? Ist ja nicht so, als wär der Tag schon langweilig gewesen. Da kam viel dazu. Was ich tatsächlich total crazy gemacht habe, habe mich um 11:45 dann noch unter die kalte Dusche gestellt. Das war lustig. Da kommt das zurück. Da kam nämlich dann Energie wieder. Und dann konnte ich aber total gut schlafen. Hab irgendwie 5 Stunden tief geschlafen, aufgestanden und habe mir dann aber trotzdem so die halbe Stunde heute Morgen gegönnt. War zwar früh, aber die habe ich mir gegönnt und hab ein bisschen Atemmethode gemacht und so eine Meditation mit positiven Gedanken und habe mir einfach eingeredet, ich wäre total positiv drauf.
Und hat's gewirkt?
Ja, irgendwie geht's. Also Ich hab Bock auf den Tag. Das ist voll okay.
Was ich total bewundernswert finde, Benny, ist die Disziplin, weil bei mir ist es so, im Normalbetrieb kann ich diszipliniert sein, ne? Da kann ich so meine, was ich mir vornehme, so Sport machen, irgendwie früh aufstehen oder so, das kriege ich hin. Aber ich bin total anfällig dafür, wenn dieser Normalbetrieb so einen kleinen Stups von der Seite kriegt und anfängt zu schlingern, dann bin ich total schnell dabei, so einen Morgensport oder sowas zu skippen und zu sagen, ah, na komm, du pennst jetzt lieber noch mal eine halbe Stunde länger. Bereue das dann oft im Laufe des Tages, ne? Aber in dem Moment habe ich einfach nicht die Willenskraft, das zu machen. Finde ich super, super bewundernswert, dass du dann trotzdem deinen Stiefel durchziehst.
Ich will dazu sagen, dass das nicht immer funktioniert, aber es war für mich heute irgendwie auch ein bisschen Survival, dachte ich, weil wenn ich das nicht mache, dann geht's mir nicht gut. Also das habe ich schon gelernt in meinem Leben, deswegen habe ich das gemacht. Super.
Roman, du bist hier gerade in den Podcast reingeschaltet mit so einem Gesicht. Boah, fuck, wie kann der Tag nach 3 Stunden schon so Horror sein? Erzähl mal, wie ist bei dir die Lage?
Ich weiß gar nicht, der Tag war gar nicht so schlimm, das war eigentlich ganz normal, das ist halt ein Murphy's Law, also ich habe, solche Tage gibt's bei euch, hast du gerade gesagt, immer wieder, das kommt andauernd vor, dass irgendwas nicht so ist, wie es ist und deswegen so Sachen wie Morgenroutine, solche ähnliche Sachen habe ich auch, aber ich halte die nicht so strikt, also du musst immer wieder reinkommen, ich glaube, das wieder reinkommen ist das Schlimme, nicht das mal 3-4 Tage oder auch mal eine Woche mal nicht machen, sondern das wieder anfangen. Das immer wieder anfangen. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als zu sagen, ich muss jetzt 5 Tage lang jeden Morgen um die und die Uhrzeit aufstehen, das und das machen. Dann ist nämlich das auch schon Stress. Wenn ich nämlich das dann nicht habe, wie so ein Zwang, das zu tun, dann wirft mich das morgens raus und ich habe schon schlechte Laune, wenn ich das nicht geschafft habe. Und ich habe für mich vorgenommen, ich will halt 3-mal die Woche oder 4-mal die Woche Sport machen, dann geht's mir gut. Und wenn es halt mal nicht klappt, dann meditiere ich halt mal abends 1/2 Stunde mit einem Bierchen. Das geht auch ganz gut. Übrigens eine super Methode. Ansonsten, was du meintest mit so Stresslevel, jeder von uns hat ja so ein gewisses Benchmark, oder? Jeder weiß ja irgendwie so mal, das war jetzt das Maximale, bis dahin konnte ich gehen, dann falle ich um. Und jeder von uns vergleicht das ja mit den Zeitpunkten. Und von dem her war das heute Morgen vielleicht auf einer Skala von 10 eine 3. Von dem her, wenn das Benchmark ist immer noch ein bisschen höher, dann mit den Zwillingen und bei euch auch. Und das versuche ich mir immer zu sagen. Ach, da haben wir schon viel schlimmere Tage dabei.
Ja, ich finde das eine spannende Sichtweise. Ich habe eher immer das Gefühl, das ist bei mir wie so ein Glas, das irgendwie, wo das tröpfelt so rein, Stress. Und ich könnte mir das mit diesem Benchmark-Bild gar nicht so das wird mir, glaube ich, gar nicht so helfen, weil ich eher das Gefühl habe, ich muss das Glas, das ist komplett voll und ich muss das Glas wieder leeren. Und ich bin, glaube ich, so jemand vom Typ, der das Glas über Wochen volllaufen lässt, obwohl er eigentlich nach der ersten Woche weiß, okay, ich bin jetzt schon zu hoch, ich müsste mal wieder was runterfahren. Und dann akkumuliert sich das bei mir so. Und dann ist das immer so, dass ich in so einer Extrembewegung das komplett ausschütten muss. Also das ist, ich kriege das noch immer nicht so gut hin, das Glas auf so einem Pegel zu halten. Natürlich kann das mal so ein bisschen hochgehen und ein bisschen runter, aber ich habe das Gefühl, bei mir ist es immer so komplett voll, komplett leer, komplett voll, komplett leer.
Hast du da so ab und zu mal im Kopf so eine Situation von dem Tag X, an dem es wirklich gerade unmenschlich war, wo du gesagt hast, jetzt kann ich nicht mehr? 5 Minuten später kommt dir die Situation, die du jetzt gerade beschreibst oder die heute war, gar nicht mehr so schlimm vor.
Kann ich total bestätigen, Roman. Ich sehe das, ich habe da auch so ein, also unterschiedliche Bilder im Kopf, also Benchmarks, auch die dann kommen bei mir. Also das ist auch gar nicht so, also wenn ich jetzt mal die letzten 12 Stunden Revue passieren lasse, war heavy, aber ist auch jetzt nicht so schlimm, wenn ich zum Beispiel vergleiche, als ich, es war während des Studiums, war ich in Indien und da habe ich so ein Bild im Kopf von einem kleinen Jungen, der in Shorts mir quasi wirklich so hinterhergelaufen ist, und das tun ja viele, die ihm betteln, und der war trotzdem so positiv, ne, der hat so gestrahlt mit seinen Augen, und das fand ich, das ist so in mein Herz gemarkert, dass ich mich dann irgendwie in solchen Situationen immer frage, okay, ich meine, das war zwar jetzt tough, ne, aber irgendwie geht es dir total gut trotzdem, ne, und das, also ich glaube, wenn man diese, das ist ja so ein Bruchteil von einer Sekunde, wenn du dieses Empfinden hast, es ist irgendwie zu viel gerade, dann kurz mal zurück und auch da auch so Bilder kommen lassen, die dir dann helfen, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, um dich irgendwie auf das Zentrum zu konzentrieren von dir und da die Energie auch rauszuholen. Das ist so ein Hack, den ich auch an der Stelle öfter nutze. Also ein Beispiel.
Ja, super spannend. Ich habe gerade, als du das erzählt hast, habe ich im Kopf nochmal so das für mich das Bild gehabt. Also wenn ihr von einer Benchmark redet, brauche ich ja irgendwie auch so einen Referenzpunkt, an dem es Schluss ist, ne? Das ist ja so dieses bis dahin und da nicht weiter, da geht's nicht mehr. Ich habe in meinem Leben ehrlich gesagt noch nie diesen Punkt gehabt. Ich habe öfters mal so dieses, der Akku blinkt rot und dunkelrot und ich denke, oh Mann, Marius, du musst jetzt extrem auf die Bremse treten, und dann geht man nochmal weiter und merkt so, es geht auch. Und ich habe so noch nicht so richtig die Referenz für mich gemerkt, wo ich weiß auch nicht, ob das überhaupt, gibt es sowas wie so ein komplettes, so eine Vollbremsung, wo der Körper sagt, irgendwie, es geht nicht mehr. Ich kenne eher so dieses Gefühl, dass ich so ein bisschen ängstlich werde. Ich komme in die Nähe dieses Punktes, aber ich habe ihn eigentlich noch nie erreicht. Und deshalb ist es manchmal so, dass ich so, wenn ich an so einem Punkt bin, wo ich denke, so, boah, es geht gerade gar nicht mehr, und dann kommt nochmal eine richtig krasse Woche drauf, dann packe ich die auch noch. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Learning ist, aber wie ist es bei euch? Kennt ihr diesen Punkt, wo ihr wisst, so, hier ist the point of no return?
Ich denke, das Hinterfragen ist auf jeden Fall mal das Wichtigste. Wenn du sobald du anfängst zu hinterfragen, wie weit bin ich gerade, ist schon mal gut. Ich glaube, schlimm ist bei den Menschen wirklich, die gar kein Gefühl von Überlastung fühlen, glaube ich. Weil dann ist es meistens schon zu spät, wenn du dich gar nicht reflektierst. Aber ich habe immer so den Moment im Kopf, die Kids sind 6 Monate alt, die Nächte sind super kurz. Laura hat natürlich von der Geburt auch noch Schmerzen, und ich habe sie auch mal am Wochenende weggeschickt zu ihrer Mutter nach Hause, dass mal 4 Tage ausspannen. Und ich habe die 6 Monate alten Zwillinge zu Hause, das Gefrierfach voll mit abgepumpter Muttermilch bis oben hin, die 2 Jungs daheim, den MBA noch, die Masterarbeit gerade noch nebenher schreiben, wenn die irgendwie mal 2 Stunden abends schlafen. Den neuen Job angefangen, mir Gedanken gemacht, wie die nächsten 3 Jahre aussehen sollen in der Führungsposition. Das ist der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter, was das angeht, was ich mir auflade. Es gibt natürlich diese Murphy's Law, und dann passiert sowas mit den Kindern ins Krankenhaus und. Aber das mal ausgenommen, es gibt auch Dinge, die man selber steuern kann. Und das sind die Sachen, die man sich auflädt. Wo macht man Schluss, wo hört man auf? Und das ist der Punkt, wo ich sage, okay, das war das Maximale. Und wenn ich jetzt mir Aufgaben auflade, dann denke ich immer daran, okay, wenn die Arbeitsbelastung und alles zusammen ähnlich wird wie da, dann lasse ich es lieber. Dann mache ich es wann anders oder schiebe es auf nächstes Jahr. Das Leben ist hoffentlich noch recht lang. Teil mir das Ganze auf wie bei einem Marathon und nicht versuchen, alles draufzuladen, was halt geht gerade. Und das war so ein Punkt, da war echt, da war es fast echt zu viel. Aber trotzdem musste ich Laura auch den Platz lassen, um für sich auch eben Zeit zu haben. Und das halt auch zu kommunizieren in der Partnerschaft, dann zu sagen, okay, jetzt muss ich mal weg und muss ich mal raus und ich kann nicht mehr, um die Batterien wieder aufzuladen. Und das kann man alles nur, wenn man sich selber reflektiert. Ich glaube, an die Grenze gehen darf man, aufhören, sich zu hinterfragen, ob das jetzt zu viel ist, darf man nicht. Und vor allem nicht die falschen Freunde haben, muss ehrlich sagen, die falschen Benchmarks außerhalb, wo dann sagen, bei mir ist alles gut. Einfach um den Coolen raushängen zu lassen und zu sagen, hey, ich kann das vertragen. Wenn du das nicht kannst, dann bist du halt zu schwach. Aber das muss man ablegen und gucken, dass man sich selber reflektiert und sich Leute von außen holt, die einem da eine Referenz bieten und bei der Reflexion helfen. Und dann kriegt man das gut hin. Dann kann man auch mal Vollgas an seine Grenzen gehen. Aber man muss ja wissen, wann Schluss ist, weil sonst ist man für niemand mehr gut da, für nichts mehr.
Super Punkt, das, was du gerade gesagt hast, mit auf die anderen gucken. Ich erinnere mich noch, als ich ein paar Jahre jünger war, war das bei mir noch ausgeprägter, ne? Dass man, wenn man merkt, so man läuft so ein bisschen auf diesen roten Bereich zu, dann guckt man mal nach links, mal nach rechts, wie geht's denn den Kolleginnen und Kollegen eigentlich so? Packen die das denn? Und dann sieht man einfach Leute, die nach außen hin zumindest irgendwie noch super fit sind, im gleichen Projekt vielleicht wie du auch eine gleiche Belastung haben. Und dann denkt man sich natürlich so, ey, dann musst du das auch packen. Und das war für mich echt ein frühes Learning zu sagen, okay, jeder ist aus einem anderen Holz geschnitzt erstmal, ne? Also es bringt überhaupt nichts, sich mit anderen zu vergleichen. Naja, und das Zweite ist, das merkt man, glaube ich, auch im Laufe des Lebens auch wenn einer da sitzt und völlig cool tut und sagt, er kann noch, ne? Du weißt nie, was in den Leuten drin passiert, wie es da aussieht, wie das Energielevel ist.
Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich mit euch quatsche, das war beim letzten Mal auch schon, werde ich auf einmal so ein bisschen nachdenklich. Es passiert das auch gerade schon wieder. Was aber schön ist, weil es hilft mir zu reflektieren über ein Stück weit auch über die Vergangenheit und die Implikationen auf die Gegenwart. Wenn ihr das alles so erzählt und Roman total d'accord, dass das so sein sollte, wie du es beschreibst. Aber da erinnere ich mich zurück an die Zeit, als ich noch, so fremdgesteuert durch die Welt gelaufen bin. Damals war ich irgendwie total mich selbst gefeierter Geschäftsführer von 3 Restaurants und habe aber irgendwie 7 Tage, 24 Stunden durchgekloppt und habe eigentlich schon nach spätestens 2 Jahre, und ich habe das 5 Jahre gemacht, weil mir nämlich auch wirklich meine engen Freunde gesagt haben, ey Benni, du siehst nicht gut aus, tut dir nicht gut, gemerkt, meine innere Stimme hat mir gesagt, das ist nichts für dich, ne? Also du musst da wirklich raus. Das ging aber tatsächlich so weit, dass ich das 5 Jahre gemacht habe. Ich werde da den einen oder anderen Burnout zwischendurch gehabt haben, so nennt man das ja, ne? Also das hatte ich und ich bin auch über meine Grenzen gegangen, also ungesund über die Grenzen und sah entsprechend auch aus, ne? Und habe mich auch so gefühlt. Ich habe da Rollen gespielt, die das war ich nicht, obwohl ich es gespielt habe. Und das ist halt extrem ungesund. Naja, und dann war es so, dass ich im Prinzip nicht selber da rausgegangen bin, sondern mehr oder weniger ist auch wieder fremdgesteuert war, dass ich da nach 5 Jahren irgendwie die fetteste Krise meines Lebens erlebt habe, weil nämlich alles zu Bruch gegangen ist und alles kaputt war durch Insolvenz. Ja, und das hat mich dann da rausgeholt, ne? Und im Nachhinein bin ich absolut dankbar dafür, weil es hat mir dazu geholfen, dass ich vielleicht heutzutage ein anderes Bewusstsein habe, in dem Sinne, dass ich auf meine Intuition, auf meine Gefühle höre und nicht so gedankengesteuert bin.
Ja, Stichwort Intuition, ne? Das ist echt, glaube ich, was, ich weiß nicht, vielleicht werden manche Leute geboren und haben diese Verbindung zwischen Kopf und Bauch, ne? Die ist eine super Leitung, Glasfaserleitung, sage ich mal, ja, die permanent sendet. Ich musste die auch echt erst entwickeln. Ich glaube, da geht es mir wie vielen, dass da wirklich auch lange Jahre eher so der Kopf den Rest gesteuert hat. Und ich kenne auch so Situationen, Benni, wo man eher so ein bisschen was vorgibt, ne, zu sein, was aber eigentlich gar nicht so richtig stimmt. So das berühmte Bild auch der Maske, die man so, oder der Masken, die man ja auch so trägt. Aber mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt nochmal ins Jetzt zurückkommen und wir sind jetzt ganz akut in so einer Situation, ne? Irgendwie das super harte Nacht beim Benny, Roman, du hast eben erzählt, die Kids sind irgendwie krank gewesen, die letzten zwei Wochen war, ne? Laura war mal krank, dann die Kinder, du hast das irgendwie versucht zu stemmen. Also wir sind gerade in dem Bereich, würde ich sagen, im Bild zu bleiben, wo der Akku so anfängt, so, ne, zu sagen, ey, ich brauche jetzt mal so einen Recharge. Da finde ich doch jetzt entscheidend, was machen wir jetzt genau? Also was sind so eure, was macht ihr jetzt, damit es nicht in den tiefroten Bereich geht? Und wie kümmert ihr euch drum, dass ihr eben genau sagen könnt, okay, das war jetzt meine Spitze, aber jetzt ist meine Aufgabe, die wieder abzufangen. Also wie geht ihr damit um jetzt? Also, weil der Alltag geht ja weiter. Also
absolut, absolut. Kommunizieren. Also ich habe ja auch tägliche Meetings mit meinem Führungsteam. Ich bin da auch total offen, wenn es mal ein harter Tag ist mit der Family oder so, dann sage ich auch, hey, heute mit den Kindern, das war ganz schön hart. Also sowas spreche ich auch in Meetings. Also wenn ich dann 15 Minuten oder 30 Minuten Update habe, mein Content Tuesday, was wir zum Beispiel auch wöchentlich haben mit den ganzen Teamleitern, Abteilungsleitern, dann sage ich auch mal, hey, heute war es richtig hart oder gestern war es richtig hart. Weil,
stopp. Ja? Du sagst als Teamleiter, als Führungskraft deinen Mitarbeitern. Ja, du sagst als Bereichsleiter deinen MitarbeiterInnen, du bist gerade total fertig, es ist ein harter Tag gewesen.
Ja.
Wow.
Ja, aber dann helfen die mir ja. Dann sagen die, hey Roman, kann ich dir was abnehmen? Kann ich dir irgendwie was helfen? Und andersrum ja auch. Also wenn die mal einen harten Tag haben mit der Family oder was anderes ansteht, dann fahre ich auch mal ins Büro, druck was aus, unterschreib was jetzt gerade zu der Corona-Zeit, wo man nicht ins Büro gehen oder helf dem letztens mal, das war im Dezember halt auch Weihnachtskarten gefaltet oder so, weil halt jemand nicht ewig lang im Büro sein wollte und das tun musste zum Beispiel. Aber dann hilft man sich halt gegenseitig aus. Natürlich habe ich Verantwortung über größere Sachen, die ich nicht delegieren kann vielleicht. Aber es gibt kleinere Sachen, wo ich mal sagen muss, okay, könnten wir das jetzt eine Woche früher machen? Weil nächste Woche wird es zum Beispiel stressig, dann kann ich das ein bisschen mehr puffern. Wenn da jeder zusammenarbeitet und offen ist miteinander, dann funktioniert das viel einfacher und man fühlt sich viel wertgeschätzter und verstandener von seinem Chef, wenn ich mich nicht versteckt abmühen muss, irgendwas hinzukriegen, weil ich will, dass der Chef denkt, ich mache das alles super und ich bin perfekt, sondern wenn er sagt, hey Roman, mir geht's, ist gerade echt stressig zu Hause, was weiß ich, zum Beispiel meine Frau ist krank oder irgendwas anderes, ich habe was mit den Kindern, ich kriege diese Woche wahrscheinlich alles so gut hin, können wir irgendwie gucken, dass wir das im Team verschieben oder so. Und diese Offenheit, wenn die da ist, dann alles viel einfacher. Für mich jetzt selber ja auch.
Super, aber wir wissen ja auch echt alle drei, sag ich mal, Management, das Schwäche zeigt. Wow, das ist schon
eine Schwäche. Das ist
aber darf ich, ich würde da auch mal kurz reingehen, weil ich liebe das, Roman, dass du das genauso ausgesprochen hast, wie du es ausgesprochen hast. Ich empfinde das genauso und ich sehe es auch so. Ich finde es auch super wichtig. Also ich mache es auch so und das ist für mich auch authentisch sein. Ne? Und ich bin es ehrlicherweise auch so ein bisschen leid. Ich freue mich total darüber, wenn wir quasi diese moderne Leadership auch zeigen und wenn da auch viele auf den Zug aufspringen. Ne? Das macht total Sinn, weil am Ende des Tages würde ich mir das tatsächlich auch von Politikern wünschen weil ich meine, wir sind ja Menschen, ja, und Menschen dürfen sie selber sein und sollten sie selber sein und dazu gehören Gefühle dazu. Und meine Erfahrung ist, wenn du deine Gefühle zeigst als Manager und da authentisch bist und situativ auch bist, deine Leute danken dir es auch, weil sie dann das Gefühl haben, du gibst den Raum auch, dass sie ihre Gefühle zeigen können. Und das macht Mitarbeiter auch mittellangfristig glücklich, wenn du Simon Sinek nennt das so, diesen Security-Raum gibst, ne? Also den Raum, um dich selber zeigen zu können. Am Ende des Tages wollen wir doch einen Job haben, wo wir wir selbst sein können und auch den Raum haben, um uns zeigen zu können, ne? Also das auf an der Seite und auf deine Frage auch nochmal kommen, was man so machen kann. Ich finde einen total coolen Hack, den habe ich aber letztens erst erkannt, was ich geil finde, wenn man morgens früh aufsteht und dann vielleicht den ersten Schritt ins Badezimmer macht, ne? Ich habe da mittlerweile so ein Post-it hängen, der heißt I'm Awareness. Also ich bin Bewusstsein. Und das hilft mir total, dass ich, und das ist auch ein Anspruch für mich, irgendwie über den Tag hinweg wirklich bewusst zu sein, auch in solchen Gesprächen wie jetzt gerade. Ne? Also da zu sein und nicht irgendwie wieder tausend andere Gedanken zu haben. Und mir hilft das auch an so einem Tag wie heute. Okay, ah ja, stimmt, du bist ja bewusst. Und wenn du bewusst bist, weißt du eigentlich, was dir gut tut. Und dann mach doch mal das, was dir gut tut. Und das ist zum Beispiel dann so, keine Ahnung, Atmung oder Meditation, vor allem irgendwie auch gesundes Essen, gerade wenn man wenig geschlafen hat. So, wenn du damit dann irgendwie startest, dann hast du auch die Energie, obwohl du wenig geschlafen hast. So, ne? Das wollte ich auch noch ergänzen zu deiner Frage.
Ja, super. Also ich will nur noch ganz kurz sagen, Roman, ich finde es auch mega gut, dass du das, wie du das hältst, aber ich wollte nur noch mal kurz festhalten, dass es, glaube ich, noch lange nicht der Normalzustand ist. Und ich glaube, das ist einfach total wertvoll für ganz viele Hörer und Hörerinnen, die in einer ähnlichen Situation sind und für die der Gedanke, glaube ich, auch wirklich super inspirierend ist. Lass uns mal ganz kurz über das Thema Grenzen sprechen, weil wir reden ja jetzt gerade, wir haben so Synonyme benannt, ne? Akku, Benchmark, aber letztlich ist es doch das Gefühl, auch an seine Grenzen zu geraten. Und ich habe das Gefühl, dass das auch so ein Thema ist, Selbstbild und Realität. Ja, Roman hat das eben gerade schon gesagt und ihr habt es beide gesagt, ne? Schwäche gehört auch dazu oder sowas wie eine Phase, wo es einfach mal zu viel wird, Schwäche jetzt in Anführungszeichen gesetzt, oder eine Phase, wo ich einfach auch mal irgendwie leicht in so eine Überforderung komme, weil das Leben einfach so ist, ne? Das hat aber oft dann, das nennen wir mal die Realität, und dann gibt es auch noch dieses Selbstbild. Das ist dieses, ich muss alles packen, ich muss mich um alles kümmern, ich muss ein guter Vater sein, ich muss ein guter Ehemann sein, ich muss ansprechbar für meine MitarbeiterInnen sein. So, das ist jetzt mal so dieser Riesenanspruch, der von außen vielleicht kommt und der sich zu so einer Art Selbstbild formiert. Wie kriegt ihr das hin, so diesen Abgleich zwischen dem wirklichen Roman und dem wirklichen Benjamin und dem Bild, das ihr im Kopf habt? Das ist für mich manchmal schwer, glaube ich. Also ich bin jetzt, habe die 40 Grad überschritten und würde noch nicht von mir sagen, dass ich da so in der Zen-Situation bin, dass mein Selbstbild mit der Realität oft übereinstimmt.
Also vielleicht, das ist, zielt auch auf das ab, was ich vorher gesagt habe. Wenn ich mich nicht selber ikonisiere im Job, auf whatever, LinkedIn oder woanders, dann muss ich auch dem Bild nicht standhalten. Das heißt, wenn ich dann drüber rede, dass es auch mal Momente gibt, wo ich dürr bin oder so, dann schaffe ich ja auch kein Fremdbild von mir, dass das bestätigt. Also wenn dann die anderen denken, das ist Superman, alles funktioniert bei dem perfekt, dann versuche ich natürlich so zu sein. Und aber wenn ich einfach mein außen wirksames Bild authentisch zu meinem inneren Bild stimmig habe, also jemand, der auch Fehler hat, jemand, der nicht immer perfekt ist, aber seinen Job mit Leidenschaft macht und gut und das mit als Vater sein, sowohl als auch als Führungskraft, dann kann ich mit dem Außenbild ja viel besser leben. Aber das ist natürlich ein ständiges Hin und Her. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich auf LinkedIn zum Beispiel was schreibe über das Vatersein und über irgendwelche Hacks, dann sind es natürlich Dinge, die ich mir selber auch immer sage. Das ist nicht, dass ich alle diese Dinge perfekt mache und dass bei mir alles locker von der Hand läuft, sondern dass ich mich an diese Dinge erinnere und mich damit reflektiere und dazu immer das ist wie so ein Fluss oder wie so zwei Pole, die nah beieinander liegen sollten. Und immer wenn sie sich ein bisschen entfernen, gucke ich, dass ich an die einzelnen Stufen denke, die ich mir so im Kopf zurechtgelegt habe, dass das Bild wieder näher zusammenbringen. Perfekt ist es nie, aber wenn du immer darauf achtest, dich reflektierst und dich immer wieder zusammenraufst, dass das Fremd- und Eigenbild stimmt, dann fällt es dir einfacher. Und eben auch ein bisschen mehr authentisch sein. Ja. Versuchen, sagen wir es mal so.
Wie ist es bei dir, Benni?
Ja, es hat viel mit Glaubenssätzen zu tun, gell? Also durch die Konditionierung bis heute, die man ja durchlaufen ist, hat man einfach ganz ganz viele Glaubenssätze, wo man und Gedanken täglich, ja, im Durchschnitt so 80 bis 90.000, wenn man es nicht trainiert, die beeinflussen dich ja, also in deinem Sein sozusagen, ne? Und ich habe aber gemerkt, dass so das Thema authentisch sein ist auch ein hoher Anspruch an mich selber, den ich da auch habe. Und vor allem auch das Learning, die Reise nach innen
ist eine ganz wichtige Reise, weil wenn du die, also damit meine ich, dass man tatsächlich übt, auf sein Inneres zu hören, also auf den Bauch und auf das Herz und so weiter und sich nicht zu sehr von seinen Gedanken steuern zu lassen. Wenn du die Reise halt öfter machst und das dann mit ins Außen nimmst, dann spielst du auch keine großen Rollen mehr. Also weil das habe ich lang genug gemacht und damit bin ich richtig auf die Schnauze gefallen. Und deswegen weiß ich, ehrlicherweise ist es mir an ganz vielen Stellen vollkommen egal, was die Leute über mich denken. Mir ist es egal. Ich weiß aber, was mir gut tut und ich weiß auch, was meinem Umfeld gut tut. So, und ich glaube, eine Sache noch, was auch wichtig ist fürs Mindset, Roman spricht ja auch von Kommunikation mit anderen und mit seinem Umfeld. Ich finde auch ganz wichtig, dass man das richtige Umfeld um sich herum hat, also auch da achtsam ist, dass man guckt, dass man mit Menschen sich umgibt, wenn man das kann. Man kann es nicht immer, aber man kann sich es auch oft aussuchen, wenn man da eben achtsam ist. Leute, die einen inspirieren und mit denen man auch dieses Sparring machen kann, also auch reflektieren und Feedback geben, ne, ist total, total wichtig. Das fällt mir jetzt auf an dir gerade. Schau doch mal. Oder was fällt dir an mir eigentlich auf? Das ist ganz wichtig, dass man sich da auch reflektiert, ja.
Bleiben wir doch mal kurz bei dem Thema Selbstbild oder Anspruch und Wirklichkeit, weil ich finde, das eine ist sowas wie Erwartungen, die eventuell andere an mich haben, die ich natürlich auch steuern kann. Ne? Roman, du hast es richtig gesagt. Oder Benny, die ich auch, neu einsortieren kann für mich. Also ich muss die ja nicht annehmen. Ne? Das sind natürlich so die beiden Möglichkeiten. Wenn ich jetzt auf das Thema Familie und Vatersein nochmal so ein bisschen zurückkomme, dann habe ich ja ein ganz genuinen Anspruch jetzt, ne, was für ein Vater ich für meine Kinder sein will, und dann kommt die Realität rein. Sowas wie, ich kann eben nicht den ganzen Tag für sie da sein. Ich kann eben nicht immer 100% im Moment sein, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Ich muss auch mal Nein sagen. Ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich muss diese E-Mail zu Ende schreiben. Ich muss auch vielleicht mal sagen, ich kann dich heute nicht zum Kindergarten bringen. Ich muss früher zur Arbeit. Und da finde ich, ist es für mich manchmal schon auch schwer, so dieses Selbstbild, vielleicht auch ein idealisiertes Selbstbild, ne, so Stichwort der perfekte Vater, und die Wirklichkeit zusammenzubringen. Und ich habe das Gefühl, dass es ein Stück weit auch nicht auflösbar ist, einfach, also, ne, das ist einfach so, es gibt eine Realität, ich habe meinen Job, ich mag den auch gerne und ich muss den auch machen, ne, beides. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Familie, und ich glaube, das ist so eine Ambivalenz, die nicht auflösbar ist, die man ja irgendwie aushalten muss. Wie geht's euch damit?
Ich denke, wir müssen aufhören mit dem schlechten Gewissen. Das rede ich mir die ganze Zeit ein. Und ich glaube, da haben Frauen und meine Frau, glaube vor allem, und viele Frauen das größte Problem damit, noch viel größer als wir, ein schlechtes Gewissen zu haben, nicht die perfekte Mutter zu sein, nicht im perfekten Job zu sein. Ich glaube, der Druck ist viel höher als bei uns. Aber jetzt mal einfach aus meiner subjektiven Meinung als Vater, ich muss echt aufhören, ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich habe ständig ein schlechtes Gewissen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein bisschen zu viel Zeit für die Jungs dann habe, ein bisschen zu wenig dann für die Firma oder andersrum. Aber bei den Jungs ist es oft so, ja, wenn ich dann diese eine E-Mail noch schreiben muss, habe ich ein schlechtes Gewissen. Wenn ich dann nicht gleich losrennen kann, zum Spielplatz gehen, habe ich ein schlechtes Gewissen. Wenn ich sie morgens nicht bringen kann, habe ich ein schlechtes Gewissen. Und das ist ja auch wieder ein negatives Gefühl, das mich auch nicht gerade zum Lächeln bringt, während ich mit denen zusammen bin. Das heißt, ich muss mich von diesem, es ist ein schwieriger Prozess, aber ich muss mir die ganze Zeit auch sagen, hey Roman, du brauchst jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Die 10 Minuten danach bist du voll da für die. Hab kein schlechtes Gewissen einfach. Mach's jetzt einfach. Das musst du verstehen, du bist 100-mal mehr da vielleicht, als dein Vater für dich früher da war und viel präsenter oder konnte oder bist viel präsenter und bist wahrscheinlich auch, du machst das gut, wie du das machst. Also klar, wir müssen uns reflektieren und schauen, dass wir wirklich auch da sind für die Kinder und für die Familie und dass wir Zeit für die haben. Aber wenn wir sie haben, dann müssen wir uns auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das ist gut, wenn wir das hinkriegen, einigermaßen 50-50 oder wie auch immer das Modell in der Familie aussieht, für die Kinder da zu sein, dann müssen wir sagen, hey, es ist gut. Nein, es sind halt mal 15 Minuten, die jetzt nicht hundertprozentig da bist und der Kleine zieht an der Hose oder schneidet mal was selber oder beschäftigt sich auch mal mit sich selber. Der braucht ja auch nicht Dauerbeschallung und Bespielung von mir. Aber man muss sich selber mal ab und zu mal verzeihen. Und das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, da würde ich jetzt ganz kurz gerne auch nachhaken und dir, Benni, dann auch eine Frage mitgeben, weil das, was du schlechtes Gewissen nennst, Roman, das ist ja, da steckt ja irgendwas hinter. Also irgendwas meldet sich ja da. Das ist ja irgendwie so eine Art Lampe, die angeht. Und man, ich bin vollkommen bei dir, ein schlechtes Gewissen hilft gar keinem. Ne? Das ist destruktiv, das fokussiert dich auf das, was du nicht schaffst, ne? Auf das, was nicht erledigt ist, auf was noch sein könnte. Und Perfektionismus, wissen wir alle drei, bringt gar nichts, ne? Weil du ihn nie erreichst. Aber trotzdem ist das ja eine Stimme, die sich da meldet. Und ich würde jetzt mal einfach, weil ich es spannend finde, dagegen halten. Können wir diese Stimme, sollten wir diese Stimme ignorieren, indem wir sagen, ach, jetzt halt mal die Klappe, ich bin ein guter Vater? Oder sollten wir nicht irgendwie fragen, warum kommt diese Stimme und woher kommt sie?
Also dafür habe ich vielleicht zwei Antworten. Ich meine, die Frage stellst du dich früher jetzt ohne Homeoffice nicht so, weil du eben diese E-Mail im Büro fertig geschrieben hast und dann bist du heimgefahren, warst voll da. Das ist ein Homeoffice-Problem, weil normalerweise bist du in der Zeit, wenn du nicht fertig bist, bist du noch im Office und dann machst du fertig, dann bist du daheim, bist du Vater. Das ist, vermischt sich dann. Diese Viertelstunde, halbe Stunde Zwischenzeit, wo du noch kurz die letzte E-Mail schreibst und dann da bist, die ist immer daheim ein bisschen ein Problem, weil du gesagt hast, okay, um halb bin ich da und um 10 vor halb oder um 5 vor halb schreibst du halt noch und bist noch nicht ganz so da. Und das andere ist, da musst du dir erstmal bewusst werden, was für ein Vater willst du sein. Wenn du ich habe letztes Mal so ein lustiges Bild bei LinkedIn von einem gesehen, der sagt, ich habe meinen Tag jetzt perfekt aufgeteilt, ich habe 4 Office-Tage, ein Me-Day-Time, Samstag ist ein Office-Tag und Sonntag ist Familientag. Wenn das deine Frau natürlich mitmacht, dieses 50er-Jahre-Bild der Familienaufteilung und du im Reinen damit bist, dann bist du auch ein guter Vater, wenn das für dich okay ist, wenn das für dich in Ordnung ist. Vielleicht bist du nicht in meinen Augen vielleicht da der perfekte Vater und der
in den Augen so der Kinder vielleicht auch nicht.
Ja, in den Augen der Kinder, aber wenn du mit dir selber im Reinen bist, zumindest für dich okay. Aber dein eigenes Bild, was für ein Vater will ich sein? Wenn du das für dich klar gezogen hast, dann kannst du dir das auch verzeihen. Wenn du sagst, hey, ich glaube, ich habe genug Zeit und wenn ich so alle anderen angucke und meine Kinder angucke, die sind glücklich, meine Frau ist auch happy, ich habe genug Zeit für sie und sie hat genug Zeit für sich, dann ist das, glaube ich, dieses Gleichgewicht, das spürt man ja. Und ich glaube, die Lampe geht dann an, wenn du denkst, okay, ja, vielleicht ist heute mal eine kleine Verschiebung, aber die ganze Woche hat gepasst. Ich versuche immer nicht auf den Tag zu gucken. Ich versuche auf die Woche zu gucken, vielleicht mal auf 2 Wochen oder einen Monat zu gucken. Und dann muss die Lampe grün sein. Wenn die Lampe rot angeht, habe ich ein Problem. Aber die Tageslampe, die darf auch mal kurz rot sein. Das ist immer so.
Ich würde noch ergänzen zu der Frage, was für ein Vater will ich sein? Müssen wir nicht auch gleichzeitig fragen, was für ein Vater kann ich eigentlich sein? Weil ich glaube, da an der Stelle entsteht doch auch oft der Widerspruch, oder? Also ich muss ja erstmal gucken, was kann ich eigentlich leisten in meiner individuellen Situation und dann auch das andere, ne, was will ich für ein Vater sein? Und das ist ja dann, das gegeneinander zu halten, ist ja gerade so das Schwierige, finde ich, oder?
Zu mir hat mal jemand gesagt, es gibt immer nicht können und nicht wollen. Nicht können kann man trainieren.
Benni, wie ist es bei dir? Du schaust sehr nachdenklich.
Ja, ich kann dem Roman da beipflichten und finde das auch einfach spannend, da gerade dem zu lauschen, weil da kann man ja auch immer eine Menge mitnehmen, wenn man aktiv zuhört, ne? Ist es aber auch nicht so, als würde ich das jetzt zwingend groß anders sehen als der Roman. Ich finde, schlechtes Gewissen ist nicht richtig an den Stellen, über die ich jetzt gerade gesprochen habe. Ich glaube, so diese Nachsicht und das, was du auch gesagt hast, wenn da sich was meldet, also die innere Stimme, ich glaube, das ist, diese innere Stimme ist das größte Leitspektrum, was wir in uns sitzen haben. Denn es spiegelt oft unseren Herz und unser Bauch wieder, ne? Und das ist unabhängig jetzt vom Vatersein. Vatersein ist ein Thema von unserem, also bei uns dreien jetzt, von unserem Menschsein, ne? Und was natürlich wichtig ist, man muss aber, ist eine Frage der Perspektive. Also wie beantworte ich für mich erstmal die Rolle des Vaters? Wie
bespreche ich das mit meiner Frau? Wie sehen wir das Familiensein zusammen? Und was mir immer gut tut, das merke ich, wenn meine Frau und ich die Zeit finden, wirklich dann bewusst, und das ist echt nicht immer so einfach, mal Zeit füreinander zu haben, um gemeinsam darüber zu reflektieren, wie ist denn zum Beispiel die Woche verlaufen? Und dann man merkt, okay, ja, das war irgendwie, war ganz schön gestresst und ich war ganz schön gestresst und warum ist das eigentlich so? Und können wir da vielleicht was draus lernen und wie können wir das für die nächste Woche dann anders? Ne? Und ich glaube, dieses Reflektieren, weil es geht um mehr als nur Vater sein. Es geht für uns darum, in der Familie glücklich zu sein und da die Parameter zu bestimmen und immer zu gucken, wo können wir denn vielleicht auch adaptieren, weil die Veränderung ist immer da. Ist wie im Unternehmen. Die Veränderung ist konstant. Ne? Ich finde aber, das Wichtigste ist, dass nachher, und das bringt dann auch den größten Wachstum, dass es den Menschen gut geht. Gell? So soll es uns ja auch gut gehen.
Ja. Ich finde das, wenn ich uns zuhöre, selber total schwer, so dieser, jetzt so wieder in Anführungszeichen, moderne Vater zu sein, weil es an so vielen Fronten, ne, an einem zieht. Also dieser Anspruch, ne, mit den Kindern, mit der Familie, da so ein gewisses Level zu halten, auch da zu sein, gleichzeitig im Job da zu sein. Ich finde immer mehr jetzt auch, wo ich drüber nachdenke, dass ihr da auch vollkommen recht habt, in so einer Konstellation, die so komplex ist, ne, kannst du nicht so ein Bild von dir aufrecht erhalten, dass du alle Bälle immer perfekt in der Luft jonglierst. Du musst eigentlich authentisch sein und auch sagen, in so einer komplexen Situation fällt auch mir mal ein Ball runter. Das geht gar nicht anders. Ich nehme auch mit das Thema sich selber verzeihen. Also ich glaube, das hast du, glaube ich, auch gemeint, Roman, wir müssen aufhören, ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich glaube, es bringt gar nichts, noch mehr Schuld sich selber zu geben, dass man eben jetzt nicht auf den Wunsch des Kindes eingegangen ist, jetzt morgens nicht in die Kita gebracht hat, nicht mit auf dem Spielplatz war. Ich glaube, Schuld ist nie gut. Es ist ein ganz destruktiver Gedanke und wahrscheinlich sogar einer, den wir uns selber geben und den die Kinder uns gar nicht zusprechen würden. Ne? Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wir reden viel von, wir haben viel von Idealisierung und Ansprüche gesprochen, die wir an uns selber stellen in unserer Rolle und sollten vielleicht viel mehr auch drauf gucken, welche Ansprüche stellen denn eigentlich unsere Kinder überhaupt an uns? Ne? Was passiert wirklich mit denen, wenn wir sagen, ich kann jetzt nicht mit dir auf die Kita gehen? Bricht da eine Welt zusammen oder ist es vielleicht für die einfach so, okay, dann geht halt die Mama. Und ich glaube, diese Schuldzuweisung, die man sich selber gibt, ja, wir müssen es, glaube ich, verzeihen lernen.
Ich finde, ich mache einmal ganz kurz und dann du vielleicht. Einen interessanten Gedanken dazu noch. Und ich finde, es ist auch okay, wenn man auch mal traurig ist, ne? Also ich finde, das ist vollkommen legitim, auch wenn man feststellt, okay, ist jetzt schade, dass ich die Zeit auch mit den Kids nicht verbringen kann. Ist vollkommen okay. Also ich glaube, dass man das Thema loslassen, ne, dass man auch Dinge loslassen kann, das ist das ist ganz wichtig, auch aus sich da loslassen, verzeihen. Ganz, ganz interessant, meine älteste Tochter hat mich vor 2 Monaten gefragt, sag mal, Papa, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und musste ich kurz schlucken und habe sie dann gefragt, was denkst du denn eigentlich? Da sagte sie, ja, die Zeit mit Kindern verbringen. Und das war tough.
Was hat das mit dir gemacht?
Es war insofern tough und ich fand es unglaublich inspirierend, aber es war halt krass, weil es war, ich meine, so krass, also mit irgendwie knapp 6 haut sie sowas raus. Erstmal die Frage hat mich schon zum Nachdenken gebracht und dann ihre Antwort darauf hat mich noch mehr zum Nachdenken gebracht. Und ist es nicht so, dass wir auch als Erwachsene Kinder sein dürfen? Ist es nicht so? Und ist es nicht so, dass die Kinder aus dem Herzen heraus leben? Und ist es nicht auch so, dass wir als Erwachsene zu sehr verstandsgeprägt sind und da oft die innere Stimme und das Herz vergessen haben? Vielleicht ja.
Perfekter Abschluss, würde ich sagen. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich habe da nur ein Bauchgefühl, dass ganz, ganz warm wird, wenn du das sagst. Roman, möchtest du noch was?
Ich wollte da vorne noch was sagen, jetzt passt aber nicht mehr rein. Nein, ich bin jetzt auch, das hat mich jetzt auch mal wieder zum Nachdenken gebracht. Das ist ein guter Ansatz, um mich ein bisschen durch den Tag zu tragen. Mein Thema war nur noch, dass der Druck von außen für Väter einfach riesig hoch wird. Jetzt auch, wenn du sagst, immer dieses Wort moderne Väter in den Mund nimmst, das kann ich schon nicht mehr hören. Also, weil wir sind Väter, nicht moderne Väter, wir sind so Väter wie vor 100.000 Jahren auch schon. Also, oder Homo sapiens vor 30.000 Jahren. Wir sind Väter und die waren früher ja auch für ihre Kinder da und wollen jetzt für ihre Kinder auch da sein. Nur wir haben einen gesellschaftlichen Druck aufgebaut und die Medien bauen einen Druck auf die Väter auf. Und ich denke mir immer so ein bisschen, es gibt natürlich hier und da mal eine Stimme, die sagt so, ja, jetzt wisst ihr mal, wie es uns geht, von manchen Frauen. Und ich halte beide Ansätze für nicht richtig, weil es bringt nichts, jetzt zu sagen, so, jetzt habt ihr es, sondern so, wir müssen einen gemeinsamen Weg dafür entwickeln und nicht jetzt sagen, zum Beispiel so, jetzt machen die Väter alles, was die Frauen jetzt 100 Jahre machen mussten oder länger. Das ist ja nicht der richtige Ansatz. Wir müssen einen gemeinsamen Weg finden, dann ist für beide nicht so viel, anstatt jetzt zu sagen, so, jetzt die nächsten 50 Jahre sind die Väter dran. Jetzt müsst ihr dran glauben. Leistungsdruck, Versorger sein, weicher, empathischer Zuhörer, Familienvater, Spielplatzheld, Führungskraft und auf keinen Fall mehr Vorstand, aber trotzdem noch Müllmann. Irgendwo müssen wir da einen Weg finden, glaube ich, dass der Druck von allen ein bisschen abfällt und nicht Ping-Pong spielen wird. Sonst haben wir in 100 Jahren, machen wir es wieder andersrum. Also.
Ja, super, super gesagt. Ich glaube, wir müssen nicht ein Modell, das für die meisten Frauen über eine lange Zeit scheiße war, einfach jetzt übertragen und auch noch für uns mitnehmen. Schönes Abschlusswort. Den Weg, den du da beschreibst, den können wir heute nicht mehr finden. Ich würde sagen, den nehmen wir uns mit als Hausaufgabe in die nächste Folge. Ihr Lieben, ich danke euch. Es war wieder krass, wie schnell wir auf so einem Level waren. Das Label Deep Talk, glaube ich, wieder wirklich verdient hat. Ich nehme wieder ganz viele Impulse mit, ganz viele Gedanken und bedanke mich, dass ihr da wart.
Danke dir.
Danke dir, Marius.
Und damit geht die aktuelle Folge Working Dad Podcast zu Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen und Impulse mitgenommen. Etwas, worüber du vielleicht nachdenken kannst in den nächsten Tagen und Wochen. Wenn du Lust hast, schreib uns, wie es dir gefallen hat. Wenn du Ergänzungen hast, wenn du Kritik hast. Wir freuen uns immer über Feedback. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ebenfalls in den Shownotes findest du die Links zu den beiden Einzelfolgen. Ich habe nämlich mit Roman und mit Benjamin auch Einzelinterviews geführt. Wenn du also sagst, hey, ich will jetzt viel mehr von den beiden haben, dann lohnt sich definitiv ein Klick in die beiden Folgen. Und wenn du vielleicht neu hier im Podcast bist, ja, dann klick dich doch mal durch die anderen Folgen mit den vielen, vielen Working Dads, die ich bisher getroffen habe. Würde mich riesig freuen. Was mich natürlich auch freuen wird, ist eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts, ein paar Sternchen oder ein paar Sätze, wie dir der Podcast gefallen hat. Das hilft auf jeden Fall, ihn weiter bekannt zu machen. Wenn du sagst, ich möchte keine Folge mehr verpassen, dann drück auf jeden Fall den Abo- oder Folge-Button, entweder bei Spotify oder auch bei Apple, und dann wirst du über jede neue Folge informiert. Ja, und vielleicht hast du ja auch jemanden, von dem du sagst, hey, der oder die muss unbedingt diese Folge hören. Dann freuen wir uns natürlich über Weiterempfehlungen und Teilen dieser Folge. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.